willkommen zu den Transfer-Talks Politik jugendgerecht gestalten. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit jugendgerechter Politik. Das ist eine Politik, die im Hier und Jetzt gute Politik für junge Menschen macht und nicht erst irgendwann in der Zukunft. Ich bin Katrin Rönicke und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, noch ein Wort zu den Leuten hinter diesem Podcast. Und zwar ist das die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik. Die setzt sich für eine jugendgerechte Politik ein und erarbeitet gemeinsam mit ExpertInnen unterschiedlicher Politikfelder politische Impulse für die Lebensphase Jugend. Und anknüpfend an eine Denkwerkstatt zur jugendgerechten Finanzpolitik kommen jetzt auch in diesem Podcast Transfer Talks einige jugend- und finanzpolitische ExpertInnen zu Wort. Einfach, um das Thema noch ein bisschen zu vertiefen. Und heute ist das Saskia Gottschalk vom Dezernat Zukunft. Hallo Saskia.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Saskia, du hast einen Master in internationaler Wirtschaftspolitik und internationaler politischer Ökonomie an der Sciences Po Paris und der London School of Economics gemacht, bist jetzt Junior Economist beim Dezernat Zukunft und du arbeitest zu den Themenfeldern Fiskalpolitik und Bundeshaushalt. Magst du mal kurz aus deiner Perspektive sagen, weil du dich damit ja auch beruflich einfach auseinandersetzt, wie würdest du die Finanzpolitik 2025 aktuell beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Finanzpolitik steht aktuell an einem Scheideweg. Wir haben Anfang des Jahres Entscheidungen gesehen, die sehr zukunftsgerichtet sind und die ich sehr positiv bewerten würde. Wir haben den Beschluss eines Sondervermögens gesehen, was uns jetzt massiv in Infrastruktur investieren lässt und in Klimaneutralität. Alles sehr gute Sachen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es kommt jetzt sehr darauf an, wie diese Dinge umgesetzt werden, ob die Mittel wirklich in die richtigen Bereiche investiert werden und ob es zum Beispiel noch zu einer Reform von unserer Schuldenregel, von der Schuldenbremse kommt. Also es kommt jetzt sehr auf die Umsetzung drauf an.
Okay, ich höre schon raus, du bist für eine Reform der Schuldenbremse?
Ja, das stimmt.
Kannst du kurz erklären, warum? Warum ist das wichtig?
Ja, sehr gern. Also wir haben, die Schuldenbremse ist ja praktisch unsere Schuldenregel, die uns sagt, dass wir jedes Jahr einen bestimmten Wert an neuen Schulden aufnehmen dürfen. Und das misst sich an unserem Bruttoinlandsprodukt. Und die aktuelle Zahl sind die 0,35% des Bruttoinlandsproduktes, die wir jedes Jahr als Schulden aufnehmen dürfen. Und ich würde sagen, es ist wichtig, eine ökonomisch sinnvolle Schuldenregel zu haben als Land. Und ich würde sagen, die jetzige Schuldenbremse ist keine solche, weil diese 0,35 nicht irgendwie empirisch eine sehr sinnvolle Zahl ist, die wir uns da ins Grundgesetz geschrieben haben, sondern eher willkürlich. Und ich würde sagen, eine sinnvolle Schuldenregel sollte sich an bestimmten Merkmalen der Ausgaben orientieren, für die wir dann die Schulden nutzen. Das ist auch der Vorschlag, den wir praktisch machen für eine solche Reform der Schuldenregel.
Verstehe. Weil eigentlich, wenn man so sich diesen Streit, den gibt es ja schon ewig über die Schuldenbremse. Die einen sagen, die muss unbedingt weg, damit wir in die Zukunft investieren können. Die anderen sagen, ja, aber dann belasten wir zukünftige Generationen. Und das ist ja genau das Thema, was wir hier auch haben. Wir wollen ja eigentlich bei einer jugendgerechten Finanzpolitik genau das nicht. Also, dass zukünftige Generationen irgendwie belastet sind, ob jetzt durch eine Klimapolitik oder eben durch eine Finanzpolitik. Das heißt, das ist nicht zwangsläufig so, dass Schulden, die wir heute machen, zukünftige Generationen belasten?
Ja, genau. Also das würde ich auch so sagen. Und zwar ist es so, dass man eben darauf gucken muss, wofür die Schulden verwendet werden, um dann sehen zu können, ob dadurch zukünftige Generationen belastet werden. Weil was wir mit belasten meinen, sind ja eigentlich die Zinsausgaben, die wir in der nächsten Zeit zahlen. Also wenn wir heute Schulden aufnehmen, dann müssen wir in den kommenden Jahren Zinsen auf diese Schulden zahlen. Und es ist praktisch dann wichtig zu schauen, ob diese Zinslast übermäßig groß wird. Und das insbesondere im Verhältnis zu unserem Bundeshaushalt zu setzen, also zu dem Geld, was der Staat insgesamt zur Verfügung hat. Also aktuell habe ich 500 Milliarden jedes Jahr zur Verfügung als Bundesregierung. Wenn davon irgendwie 100 Milliarden Zinszahlungen werden, dann ist das ein Problem. Wenn davon aber nur 10 Milliarden Zinszahlungen sind, dann ist das vielleicht weniger ein Problem oder auch eher in Relation zu sehen, weil der Bundeshaushalt wird ja auch wachsen. Und Deswegen muss man sich praktisch angucken, okay, wie können wir dafür sorgen, dass diese Zinslast nicht übermäßig groß wird in der Zukunft? Und dafür ist es eben wichtig zu gucken, wofür setzen wir die Schulden eigentlich ein? Weil wenn wir zum Beispiel in Dinge investieren, die dann später Wachstum generieren, zum Beispiel in Schulen oder in Straßen oder in Innovationen, dann nehmen wir ja später, wenn wir mehr wachsen als Wirtschaft, nehmen wir auch wieder mehr Steuern ein. Und dann wird unser Bundeshaushalt praktisch auch größer durch diese Einkommensteuern zum Beispiel. Und dann ist die Zinslast wieder etwas kleiner im Vergleich zum Bundeshaushalt. Also wir müssen uns praktisch anschauen, sind die Ausgaben wachstumsförderlich, die wir mit Schulden finanzieren?
Das heißt, nicht alle Schulden sind, ich sag's mal, böse, sondern es gibt auch gute Schulden. Du hast gerade schon ein paar Sachen genannt, also Investitionen zum Beispiel in Bildung ist natürlich ganz groß. Ich glaube, da gibt es ja sogar Berechnungen, ne? Also jeder Euro, den wir heute in Bildung stecken, bekommen wir in 10 Jahren das so und so vielfache wieder.
Ja, genau. Also es gibt, man kann praktisch sich auch anschauen, in Relation, wie verschiedene Ausgabenarten, wie die sich auf den Haushalt auswirken und aufs Wachstum auswirken. Und wie du sagst, Bildung ist eine der Ausgabenarten, die sich sehr stark rentiert in der Zukunft, während zum Beispiel Ausgaben, zum Beispiel eine Senkung der Gastronomiesteuer haben wir gerade oder der Mehrwertsteuer generell, die würde vielleicht heute erstmal Konsum ankurbeln, weil wir dann alles etwas günstiger ist. Nachhaltig würde die aber nicht so viel mehr Wachstum bringen, wodurch man dann auch entscheiden kann, okay, wofür macht es Sinn, wirklich Schulden aufzunehmen und wofür vielleicht eher weniger? Was sollten wir eher aus dem Kernhaushalt finanzieren?
Mhm, verstehe. Und ein anderes Stichwort, das du gerade genannt hast, war Innovationen. Innovationen, das ist ja immer sowas, was man in der Wirtschaft total gerne hört. Wir brauchen Innovationen, wir wollen hier Innovationen. Am liebsten wollen alle das nächste Silicon Valley sein. Mhm. Praktisch ist in Deutschland kein Silicon Valley so richtig bisher in Sicht. Hast du das Gefühl, dass wir aktuell so ein bisschen hinterherlaufen, was Innovationen angeht, also verglichen auch mit anderen Ländern in der Welt?
Mhm. Ich würde da vielleicht etwas ausholen und sagen, unser Bundeshaushalt ist auf jeden Fall aktuell noch nicht so stark auf die Förderung von Innovationen ausgerichtet. Und das ist auf jeden Fall ein Feld, wie du sagst, was irgendwie sehr zukunftsträchtig ist und was eben für uns auch als jüngere Generation wichtig ist, dass wir da rein investieren, dass wir dieses Feld fördern. Und wir sehen aber ja auch aktuell irgendwie in unserer Wirtschaft, wir sind ein Land, was sehr stark auf der Autoindustrie basiert hat in der Vergangenheit. Wir sehen da überall Probleme und die Industrie gerade schwächeln. Und das ist ja eigentlich noch mehr ein Zeichen, dass wir darauf setzen müssen, dass wir Unternehmensmodelle entwickeln, die nachhaltig sind und die auch in Zukunft Bestand haben. Und was wir zum Beispiel im Bundeshaushalt gerade sehen, ist, dass wir einen großen Anteil in Energiesubventionen zahlen, in niedrigere Energie- und Strompreise für die Industrie, weil die Industrie aufgrund hoher Energiepreise in Deutschland schwächelt. Und da wäre zum Beispiel ein Ansatz, wo ich sagen würde, naja, vielleicht macht es gar nicht so viel Sinn, Unternehmensmodelle aufrechtzuerhalten, die nur durch Energiepreissubventionen überleben können, sondern vielleicht sollten wir lieber bestimmte Unternehmensbereiche besser mehr fördern, die zukunftsträchtiger sind im Sinne von, die wir in der Zukunft nicht subventionieren müssen, die sich selber erhalten können. Und da ist auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf. Also ich habe ja gerade schon das neue Sondervermögen angesprochen, was 500 Milliarden eine Summe von 500 Milliarden beträgt, was so groß ist wie unser jetziger Bundeshaushalt, also schon eine große Summe. Und wo wir sehen, dass das jetzt aktuell noch nicht so viel Geld in Innovation und Forschung geht, wie wir zum Beispiel vorschlagen würden.
Ja, es ist ja sehr spannend, ja, wenn man sowas plant, ne? Weil das Problem an Innovationen ist ja, dass da auch immer so ein Stück weit eine Kreativität dahinter steckt. Also zumindest ein bisschen. Man probiert ja auch mal was aus. Und es ist ja nicht immer klar, dass das auch funktioniert, dass das auch gerade im internationalen Wettbewerb sich durchsetzen wird. Insofern kann man ja vielleicht auch verstehen, dass die Politik sagt, nun ja, die Autoindustrie, die funktioniert seit Jahrzehnten, das ist ein sicheres Pferd. Und wenn wir uns die erhalten, dann haben wir auf jeden Fall so und so viele Arbeitsplätze sicher. Also das scheint ja wie eine sichere Bank. Gibt es eurer Meinung nach ein anderes Framing, wie man es schaffen könnte, so ein bisschen mehr Mut in der Politik zu säen, eben auch in etwas zu investieren, was noch nicht so eine sichere Bank ist, sondern woran man eben erstmal arbeiten muss und entwickeln muss auch?
Ich glaube, was wichtig wäre, da zu erkennen, ist eben, dass unser Wirtschaftsmodell in der Vergangenheit eben auf Industrien basiert hat, die jetzt in der Zukunft Probleme bekommen, aktuell schon und bekommen werden. Und bei der Autoindustrie ist es ja zum Beispiel auch ganz akut so, dass wir deutlich höhere Produktionskosten und auch Lohnkosten hier in Deutschland haben, was ich überhaupt nicht kritisieren möchte, aber was uns einfach weniger wettbewerbsfähig macht mit Ländern wie zum Beispiel China. Und das zu erkennen und sich die Zahlen auch anzuschauen dazu, macht, glaube ich, schon deutlich, dass es hier einfach Handlungsbedarf braucht. Und wenn man zum Beispiel eben auf das mit dem Blick Bundeshaushalt sich anschaut, dann sieht man eben auch, dass wir reden ja auch gerade die ganze Zeit davon, dass wir eine große Haushaltslücke in der Zukunft haben, dass wir knapp gute 170 Milliarden Haushaltslücke bis 2029 haben, irgendwie Geld, wo wir nicht ganz wissen, wo wir das herholen sollen. Da bleibt einfach auch nicht viel Spielraum, um bestimmte Bereiche weiter zu subventionieren, was Motivationsschub sein könnte dafür zu sagen, okay, wir schauen, dass wir die Bereiche zum Laufen bekommen, die wir in der Zukunft nicht konstant subventionieren müssen, weil wir dafür einfach gar kein Geld haben.
Ja, klingt absolut sinnvoll. Jetzt ist die Frage, wie ändert man dann das Framing? Also wie könnte man über Schulden oder auch über Investitionen in solche Bereiche anders nachdenken? Und oder welche Kriterien könnte man auch entwerfen, um die Politik zu überzeugen, so ergibt es wirklich viel Sinn. Das ist eine gute Investition. Was siehst du da für Beispiele oder für Bereiche, wo du sagst, da können wir doch noch viel mehr reingehen jetzt?
Ich glaube, ich schaue auf diese Frage aus meiner Linse, die sich auch wieder auf den Bundeshaushalt richtet. Und ich würde sagen, was wichtig ist, ist zu schauen, wie können wir den Bundeshaushalt strategisch aufstellen? Wie können wir sicherstellen, dass Finanzpolitik weiterhin ihre Rolle erfüllen kann. Und daraus ergeben sich dann schon relativ viele Schlussfolgerungen, in was wir investieren sollten und was für Reformen wir auch umsetzen sollten. Also zum Beispiel würde ich sagen, wenn man überlegt, wofür ist Finanzpolitik eigentlich da, dann ist es erstmal, um die politischen Schwerpunkte einer Bundesregierung durchzusetzen, umzusetzen, die finanziellen Mittel dafür bereitzustellen. Und deswegen würde ich sagen, müsste man erstmal sicherstellen, dass Finanzpolitik das weiter in der Zukunft leisten kann. Und wenn man sich dann den aktuellen Bundeshaushalt anschaut, dann sieht man, dass wir einen großen Bundeshaushalt haben von 500 Milliarden, wie gesagt, ungefähr. Und dass aber ein großer Teil dieser Ausgaben gar nicht zur freien Verfügung steht für eine Bundesregierung. Und zwar ist, und das ist relativ normal, das war in der Vergangenheit auch so, aber wir waren mal bei 40% der Ausgaben, die zur freien Verfügung stehen der Bundesregierung, und jetzt sind wir bei 16%. Das heißt, von 500 Milliarden steht der jetzigen Bundesregierung eine Summe von 80 Milliarden zur freien Verfügung.
Ungefähr. Was ist mit dem Rest? Also wo geht der Rest hin?
Ja, der Rest sind gesetzlich gebundene Ausgaben. Also da reden wir von sowas wie Gehältern, die natürlich gezahlt werden müssen vom Bund, aber auch Zinszahlungen auf Schulden, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben. Aber der ganz große Posten sind, oder einer der großen Posten sind zum Beispiel unsere sozialen Sicherungssysteme, also das Rentensystem, das Pflegesystem, aber auch die Krankenversicherung. Und das sind Systeme, die basieren eben auf einem Umlageverfahren. Also die Einzahlungen werden für die Auszahlungen genutzt und jede Person, die arbeitet, die hat ja einen Beitrag in die Rentenkasse zum Beispiel. Und dadurch, dass wir eben den demografischen Wandel erleben, ist das Problem bei diesen Systemen, dass die Auszahlungen deutlich höher sind als die Einzahlungen. Und der Bund hat sich dann praktisch verpflichtet, das auszugleichen. Und das sind sehr große Zuschüsse, die im Moment an die Rentenkasse gehen. Also zum Beispiel allein bei der Rente reden wir schon von 150 Milliarden aktuell, von 500 Milliarden insgesamt. Also da ist ein großer Batzen, der einfach in diese Zuschüsse der Rentenkasse geht. Und das wird sich natürlich noch steigern in der Zukunft, weil wir einfach eine alternde Gesellschaft sind. Und wir haben zum Beispiel mal versucht zu projizieren, wie sich diese frei verfügbaren Ausgaben entwickeln werden. Und da kommen wir 2035 bei einer Zahl von 0% ungefähr raus. Also das ist, genau, dann gibt es einfach keinen Spielraum mehr. Und das ist ja allein schon auch aus demokratietheoretischer Perspektive ein Problem.
Voll.
Genau, weil es bedeutet, dass eine Bundesregierung, die 2035 im Amt ist, die kann ihre politischen Schwerpunkte nicht mehr umsetzen. Außer sie kosten kein Geld, was sehr unwahrscheinlich ist. Genau, deswegen auch mein Anfangssatz, wenn man sich aus dieser Haushaltsperspektive anschaut, was sollten wir eigentlich heute tun, woran sollten wir investieren, welche Reformen sollten wir umsetzen, dann sollten wir erstmal sicherstellen, dass wir genau an den Punkt nicht kommen, dass wir 2035 gar keine Finanzpolitik oder Politik mehr machen können. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Maßnahmenschwerpunkte und Investitionsschwerpunkte, die wir heute setzen sollten.
Und diese sind erstens?
Diese sind erstens die Stellschraube Arbeitsmarkt. Das ist eigentlich ein Bereich, der sich über sehr viele Kanäle positiv auf den Haushalt auswirken wird oder kann. Also wenn wir heute dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr Menschen in gute Jobs kommen, gut bezahlte Arbeit, dann haben wir automatisch mehr Einkommenssteuern, die wir in den nächsten Jahren einnehmen werden. Dadurch steigt schon mal der Bundeshaushalt. Dann haben wir aber auch mehr Leute, die in die Rentenkasse einzahlen, die in die Pflegeversicherung einzahlen. Also dadurch werden auch nochmal diese Posten entlastet und wir müssen weniger Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt in diese Kassen zahlen. Dadurch müssen wir aber vielleicht sogar auch weniger Sozialleistungen zahlen, weil Menschen aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt gewechselt sind und dadurch der Staat eben einfach weniger Arbeitslosenunterstützung zahlen muss. Also das sind allein schon drei Kanäle, wie sich zum Beispiel die Arbeitsmarktpolitik positiv auf den Haushalt auswirken sollte.
Es kann natürlich ein Finanzminister nicht sagen, ja, ich schaffe jetzt einfach mal hier ganz viele gute Arbeitsplätze. Das ist ja, das kann die Politik ja nicht bestimmen, sondern das ist ja wiederum die Aufgabe der Wirtschaft. Welche Impulse braucht denn die Wirtschaft von der Politik, um das zu schaffen?
Absolut. Also ich glaube, es ist einmal genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wie schaffen wir eigentlich die Arbeitsplätze, um diese Menschen in Arbeit zu bringen? Und dann ist es der Punkt, wie schaffen wir eigentlich die Rahmenbedingungen, dass auch alle Menschen arbeiten können, die arbeiten wollen? Und ich glaube, Letzteres ist vielleicht sogar einfacher zu beantworten, weil es da wirklich um so Maßnahmen geht wie Kinderbetreuung ausbauen und zuverlässig machen, weil wir zum Beispiel aktuell einen großen Anteil der Erwerbstätigen haben, die in Teilzeit arbeiten. Allein schon bei den erwerbstätigen Frauen sind es 50%. Und ein großer Teil dieser Teilzeitarbeitenden sagt, dass sie das nicht tun, weil sie da Lust drauf haben, sondern dass sie das tun, weil sie nebenbei noch Sorgearbeit übernehmen. Kinderbetreuung, aber auch Betreuung von anderen Angehörigen. Also wenn man da die Betreuungsangebote zum Beispiel ausbauen würde und zuverlässiger machen würde, würde man überhaupt einfach erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen arbeiten können. Mhm. Das wäre ein Punkt. Genau. Und dann in dem Bereich gibt es, glaube ich, noch ganz viele andere Investitionen, Qualifikationsmaßnahmen zum Beispiel zu fördern oder bei Menschen, die arbeitslos sind, die zu qualifizieren und denen mehr unter die Arme zu greifen, überhaupt erstmal wieder den Weg in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Und dann ist eben diese große Frage, die du schon gestellt hast, wie schaffen wir eigentlich die Arbeitsplätze für all die Leute? Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Anfangsthema, welches Wirtschaftsmodell wollen wir und wie können wir das fördern? Und da ist, glaube ich, auch jetzt gerade noch ein relativ großes Fragezeichen und in die Richtung sind wir auch gerade dabei, uns oder zu forschen und uns Gedanken zu machen. Aber da, glaube ich, sind es auch einfach, wie anfangs schon angemerkt, Bereiche, die wir mehr fördern müssen, die in nachhaltige Unternehmensmodelle investieren. Also sowas wie Cleantech oder die E-Auto-Industrie. Also wirklich Unternehmen, wo wir sagen, die schaffen gut bezahlte und aber auch eben bestehende Arbeitsplätze. Genau, zukunftsfähiger.
Ja, und dann ist natürlich auch aktuell, also zumindest erlebe ich das so, ein erstens großer Fachkräftemangel, aber es gibt auch einen Mangel an unqualifizierten Kräften. Also eigentlich mangelt es überall an Arbeitskräften gerade. Deswegen habe ich so das Gefühl, okay, an der Arbeit selbst mangelt es eigentlich nicht so wirklich, sondern eher an den Leuten, die diese machen. Deswegen gab es ja auch schon eine Initiative, Migration, Arbeitsmigration zu erleichtern nach Deutschland. Das wäre ja wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit, oder?
Ja, absolut. Genau, das ist auch eine weitere Stellschraube, wie man praktisch im Arbeitsmarkt mehr Fachkräfte zur Verfügung stellen kann und dadurch, durch diese Arbeitsmarktmaßnahmen auch eben, wie anfangs schon mal gesagt, den Haushalt entlasten kann. Aber du hast absolut recht, da ist einfach irgendwo auch ein Mismatch, weil man die ganze Zeit davon liest, dass es jetzt gerade wieder leicht unter 3 Millionen Arbeitslosen gibt und gleichzeitig 600.000 offene Stellen. Und das passt ja nicht so ganz zusammen. Aber genauso wie du gesagt hast, ist da so ein bisschen das Problem, dass die Qualifikation von den Leuten, die Arbeit suchen, gar nicht zusammenpasst mit den offenen Stellen, die wir haben. Und genau da ist auch dieser Punkt, dass wir reingehen müssen und sagen, okay, wir müssen den Menschen helfen, sich anzupassen an diese offenen Stellen, qualifiziert dafür zu sein. Auch alles Dinge, die vielleicht erstmal mit höheren Kosten für den Bund und weil Qualifizierungsmaßnahmen natürlich was kosten, verbunden sind und sich dann aber auf die lange Frist positiv für unser Wachstum, für unseren Bundeshaushalt auswirken können und vielleicht auch teilweise wieder einfach selbstfinanzierend sein können.
Letztendlich geht es ja aber schon auch darum, über die Steuereinnahmen, die dann so ein super laufendes Wirtschaftssystem bringt, die Einnahmenseite so zu erhöhen für die Bundesregierung 2035, dass sie handlungsfähig ist. Gibt es noch andere Wege, die ihr seht, wie man die Einnahmenseite auch erhöhen könnte?
Ja, du spielst wahrscheinlich auf die Steuern, auf das Steuerthema an. Das ist natürlich eine Art und Weise, die Einnahmenseite zu erhöhen und da den Druck rauszunehmen. Und ich meine, jetzt, es waren ja auch die Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern waren ja in politischen Diskussionen durchaus vorhanden. Ich würde sagen, dass ich zumindest für die Vermögenssteuer aktuell einfach auch politisch nicht die Realität sehe, dass sowas kommt. Eine Möglichkeit, dadurch Einnahmen zu erhöhen, wäre es allemal. Aber ich sehe gerade nicht, dass das irgendwie politisch machbar ist. Und bei der Erbschaftssteuer würde ich sogar Ähnliches sagen. Also da sehen wir ja auch, die Kritik war ja durchaus da, dass es da große Ausnahmen gibt und dass es eigentlich das Problem ist, dass je höher dein Erbe, desto weniger Steuern zahlt man, weil es Ausnahmen gibt und das auf jeden Fall ein Problem ist. Und gleichzeitig hat sich jetzt die letzte Diskussion, die ja auch irgendwie vor einem Monat oder so nochmal aufkam, schon wieder im Sand verlaufen. Also ich weiß nicht, ob das so politisch einfach realistisch ist, dass das umgesetzt wird. Gleichzeitig ist es bei der Erbschaftssteuer zum Beispiel auch so, dass die den Ländern zugutekommt. Also wenn da was umgesetzt werden würde, dann würde das in die Länderhaushalte fließen, die auch Lücken haben. Das will ich gar nicht kritisieren, das sei denen gegönnt, aber es würde unsere Löcher im Bundeshaushalt erstmal nicht stopfen.
Verstehe. Das heißt, da seid ihr einfach pragmatisch und sagt, das ist aktuell auch keine realistische Variante, die wir der Politik jetzt vorschlagen würden, weil da jetzt die politische Mehrheit einfach nicht dahinter ist. Seid ihr denn so auch im Gespräch, also habt ihr da auch Ohren, die euch zuhören, wenn ihr forscht und guckt und erarbeitet, was ist dann eine Politik, die auch zum Beispiel im Jahr 2035 noch einen ordentlichen Haushalt zur Verfügung stellen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir tauschen uns natürlich mit Akteuren und PolitikerInnen in dem Bereich aus und versuchen, unsere Ideen in den Diskurs zu bringen und versuchen auch, unsere Ideen so zugänglich wie möglich zu machen. Und was, glaube ich, auch ein großer Schritt für uns war, ist, dass der Bundeshaushalt einfach auch gar kein Dokument ist, was einfach zu verstehen ist oder einfach zu übersehen, also nicht übersichtlich ist. Und
wie viele Seiten hat der?
Ja, ich glaube 3000 irgendwas. Also es ist ein langes PDF. Und wenn man sich dann auch noch anschauen möchte, wie der sich in der Vergangenheit entwickelt hat, wie sich verschiedene Posten entwickelt haben, dann muss man sich jedes PDF einzeln anschauen, weil es dazu keine richtige Übersicht gibt.
Und da haben wir zum Beispiel jedes Mal 3000 Seiten miteinander vergleichen.
Genau, und dann musst du die einzelnen Titel raussuchen, weil die sich natürlich auch manchmal ändern mit Namen und Nummern. Also wirklich systematisch sich den anschauen, ist eigentlich relativ schwierig. War bis jetzt, weil wir uns da mal rangesetzt haben und in einem sehr aufwendigen Prozess das Ganze in eine sehr große Excel umgewandelt haben, in der man jetzt auch wirklich nachvollziehen kann, okay, wie haben sich zum Beispiel Bildungsausgaben entwickelt in der letzten Zeit? Wie haben wir in Innovation investiert oder in Straßen und Brücken? Und das einfach wirklich für die letzten 10 Jahre sich mal systematisch anschauen kann.
Ach krass. Und wie haben sich die Punkte, die du gerade genannt hast, da entwickelt in den letzten 10 Jahren?
Naja, ich würde sagen, bei Investitionen haben wir ja den altbekannten Investitionsstau, was Straßen und Brücken und Schulgebäude angeht, also die ganzen Infrastrukturinvestitionen. Da gab es einfach nicht genug in den letzten Jahren, was dazu geführt hat, dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wo wir diese Investitionen sehr brauchen und weswegen ich auch anfangs dieses Sondervermögen als großen positiven Schritt genannt habe, weil das Sondervermögen für genau diese Investitionen thematisch gebunden ist und wir damit jetzt einen massiven Anstieg sehen werden in der Zukunft. Wir haben aber auch gesehen, dass, ich meine, ich habe es gerade schon angesprochen, dass es bestimmte Ausgaben im Haushalt gibt, die sind flexibel und bestimmte, die sind eben rechtlich gebunden. Und dadurch, dass wenn man dann in Zeiten kommt, wo wir zum Beispiel wegen einer Krise Gelder für was anderes ausgeben müssen, haben wir eigentlich auch nicht viel Auswahl, wo wir kürzen können, weil eben nur ein bestimmter Teil der Ausgaben überhaupt flexibel ist. Und das sind dann ganz oft die Investitionen, das sind dann ganz oft die Bildungsausgaben, wo wir wirklich auch in unserem, wir nennen ihn Haushaltstracker, sehen können, dann gab es in einem Jahr ein Bildungsprogramm, das gab es im nächsten Jahr schon wieder nicht mehr und 2 Jahre später gab es eins, das hieß dann ein bisschen anders, aber war auch ein Bildungsprogramm, weil man dann gerade wieder Geld hatte. Also dass da überhaupt gar nicht strategisch zum Beispiel vorgegangen wurde, was genau ein Kritikpunkt ist und auch ein Punkt ist, wo ich sagen würde, da sehen wir jetzt zum Beispiel mit dem Sondervermögen, dass in dem Bereich mehr Geld fließen soll, nicht ausreichend, aber da auf jeden Fall jetzt auch über die nächsten Jahre zumindest Mittel zur Verfügung stehen werden.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich auch als nächstes angesprochen hätte, nämlich genau das Problem, dass in den letzten 5 Jahren, aber auch natürlich schon davor, aber in den letzten 5 Jahren sehr geballt. Erst Corona-Krise, der Corona-Krise folgte ja auch ein Stück weit eine Wirtschaftskrise, dann kam der Ukraine-Krieg, wo so eine Energiekrise mit dran hing. Und wir sind gerade von einer Krise quasi in die nächste, ja, geschlittert. Und da wäre tatsächlich meine Frage, müsste nicht eine Finanzpolitik, also ich bin, ne, ich stelle mir es immer so vor, ich habe ja auch ein Budget und wenn ich mir mein Budget anlege, dann spare ich ja auch was für die Waschmaschine ist kaputt oder ich habe einen Wasserschaden oder ich baue einen Unfall oder was auch immer. Ne? Also ich habe so eine Rücklage für Krise tatsächlich. Müsste das nicht auch in einem Haushalt irgendwie enthalten sein, gerade wenn wir mitten in der Klimakrise sind und ja auch sehen, das Ahrtal-Hochwasser war auch 2021, das hat ja auch wahnsinnig viel Geld gekostet und wir werden das ja immer häufiger haben, dass Dinge passieren, die wir nicht einplanen konnten und die aber wahnsinnig viel Geld kosten. Ist das nicht auch was, was eine Berücksichtigung finden müsste in so einem Finanzplan, in einer Finanzpolitik, die jugendgerecht ist?
Da würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, dass sich das unter anderem schwierig gestaltet, weil wir 4 Jahres-Legislaturperioden haben und man als Bundesregierung schwierig planen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir im Haushalt sehen, dass diese strategische Planung, die man zum Beispiel braucht, wenn es um demografischen Wandel geht, der über 4 Jahre hinausgeht und sich über lange Frist bemerkbar macht, dass das nicht gegeben war in der Vergangenheit, weil es wenig Anreize dazu gibt. Und es gibt dann zum Beispiel so Instrumente wie den Klima- und Transformationsfonds oder andere Arten von Sondertöpfen, in denen man Mittel auch so ein bisschen über die Jahre verteilt reservieren kann für bestimmte Themengebiete. Aber an sich ist es eher schwierig, aber gleichzeitig hat man diesen Puffer von Schuldenaufnahme. Und was wir da zum Beispiel in unserer jetzigen Schuldenregel haben, ist eben eine Notlagenregelung, die uns zum Beispiel erlaubt hat, in der Corona-Krise mehr Schulden aufzunehmen. Was aber auch ein Problem ist bei dieser Notlagenregelung, ist, dass sie zeitlich begrenzt ist und dass sie uns nur erlaubt, für das jeweilige Jahr der Notlage Kredite aufzunehmen. Und wir aber zum Beispiel aus der Corona-Krise hinaus, also das war einfach eine Krise, die länger als ein Jahr währt und die auch einfach noch starke ökonomische Nachwirkungen danach hat, die man dann aber gar nicht mehr durch zum Beispiel Notlagenkredite so weit über die Zeit hinaus noch behandeln kann, in Anführungsstrichen. Und da ist zum Beispiel auch ein Vorschlag von uns, was die Schuldenregelreform angeht, dass man eben diese Notlagenklausel reformiert. Das wäre ein Punkt. Und ganz generell würde ich einfach sagen, eben dieser Vorschlag, dass man die Schuldenregel so reformiert, dass man Transformationsherausforderungen auch einfach angehen kann. Wenn man zum Beispiel eine Schuldenregel einführen würde, die sich an Wachstum von Ausgaben orientiert, dann kann man damit auch Klimaausgaben heute tätigen, weil man sagen kann, okay, wenn wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren und dafür heute Geld in die Hand nehmen, dann vermeiden wir dadurch aber Klimaschäden in der Zukunft, die unser Wachstum ganz anders negativ betreffen würden. Und da irgendwie strategisch zu denken und diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit in die Schuldenregel ökonomisch, also in dieses ökonomische Schuldenregel einzubauen, ist auf jeden Fall was wir auch als Vorschlag ausformuliert haben.
Ja, klingt sehr sinnvoll, weil aktuell hat man das Gefühl, dass ganz viele Entscheidungen, haushalts- und finanzpolitische Entscheidungen eher so getroffen werden, ja, das ist dann das Problem der nächsten Bundesregierung. Also gerade wenn es zum Beispiel um die Rente geht, habe ich so das Gefühl, alle drücken sich. Es ist halt natürlich auch in der Gesellschaft, wo viele Wählende schon über 50 sind. Also ich glaube, die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Wählenden sind über 45 Jahre alt gewesen bei der letzten Bundestagswahl. Da macht man sich langsam Gedanken über die Rente und möchte natürlich nicht, dass da irgendwas gekürzt wird. Und entsprechend sind die Versprechen im Wahlkampf auch gewesen und jetzt natürlich auch die Politik. Aber das Problem geht davon ja nicht weg.
Absolut, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, auch manche dieser Reformen sind einfach, ja, wie du sagst, politisch unattraktiv, beziehungsweise was ich ein ganz gutes Beispiel finde, ist zum Beispiel die Sozialstaatsreform. Es tagt ja jetzt gerade auch eine Kommission zur Sozialstaatsreform, die sich da Gedanken machen soll. Und ein großer Fokus liegt ja jetzt gerade auch medial auf dem Bürgergeld. Mhm. Und da wird sehr darauf gepocht, dass Sanktionen verschärft werden sollen und dass Totalverweigerer dadurch eben ja Anreize haben sollen, arbeiten zu gehen. Aber wenn man wirklich dieses Argument vor Augen hat, wir wollen zum Beispiel die Ausgaben kürzen im Bürgergeldbereich, in der Unterstützung der Arbeitslosen, dann sind das Punkte, die absolut nicht dazu beitragen, dass da große Kürzungen passieren können. Ich würde sagen, dass diese aktuelle Debatte um das ganze Thema Sanktionen zu verschärfen eigentlich eher Symbolpolitik ist und dass es da gar nicht darum geht, wirklich sinnvoll zum Beispiel das Bürgergeld zu reformieren, indem Arbeitsanreize geschaffen werden. Sondern was viel sinnvoller wäre, ist zum Beispiel wirklich die Arbeitsanreize so zu reformieren, dass, also zum Beispiel beim Bürgergeld ist es so, dass wenn man mehr dazu verdient, wenn man schon ein bisschen arbeitet und dann seine Stunden erhöht, dann wird einem relativ schnell viel Geld davon abgezogen. Also wenn ich jetzt 500 Euro mehr verdiene, dann erhalte ich beispielsweise davon nur 200, weil der Rest mir mit dem Bürgergeld verrechnet wird. Und wenn ich davon mehr behalten dürfte, dann hätte ich natürlich auch einen höheren Anreiz, mehr arbeiten zu gehen. Das wäre eine sinnvolle Reform. Gleichzeitig würde sie mich als Staat auch einfach erstmal mehr kosten, weil die Person ja mehr behalten darf. Und dementsprechend würde sich das erstmal in mehr höheren Kosten niederschlagen, was politisch irgendwie sehr unbeliebt ist. Über die lange Frist würde sich das aber vielleicht auszahlen, weil wir einfach stärkere Arbeitsanreize hätten und Menschen in Arbeit bringen würden. Und deswegen eine sehr sinnvolle Reform. Aber dementsprechend auch politisch, glaube ich, sehr schwierig umsetzbar, weil man dafür sagen muss, hey, wir denken in Rahmen, die sind 5, die sind 10 Jahre und nicht, die sind 2 Jahre. Und deswegen ist zum Beispiel da jetzt auch die mediale Debatte irgendwie sehr auf Punkte aus, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, wenn man daran mit einer haushalterischen Linse rangeht.
Mm. Ja, ich glaube, da gibt es viele Punkte, die ihr rausgearbeitet habt. Finde ich auch super, dass ihr da so sehr in die Analyse gegangen seid und mal geschaut habt, so okay, was ist hier eigentlich, was steht hier im Haushalt drin und was ist wirtschaftspolitisch gerade im Hinblick auf die Zukunft eigentlich sinnvoll. Wenn du in einem Satz sagen müsstest, eine gute Finanzpolitik der Zukunft ist Punkt, Punkt, Punkt. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, eine gute Finanzpolitik der Zukunft ist strategisch und ermöglicht uns weiterhin Finanzpolitik in der Zukunft und setzt Schwerpunkte, die es uns als Gesellschaft ermöglicht, unsere Ziele zu erreichen. Zum Beispiel einen gut funktionierenden Sozialstaat zu haben.
Wunderbar. Ich fasse nochmal zusammen, also eine jugendgerechte Finanzpolitik, die fokussiert Innovation, also die schaut, wie können wir Innovation fördern und guckt auch, was ist denn wirklich eine zukunftsfähige Wirtschaft, anstelle alte Industrien immer weiter zu subventionieren, obwohl sie vielleicht gar nicht so richtig gut aufgestellt sind für die Wirtschaft. Und ich nehme mit, dass wir eine neue Debatte über Schulden führen müssen, die ja oft einfach auch Investitionen sind, notwendige Investitionen. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Reframing von Kosten, die heute anfallen, aber sich in mehreren Jahren tatsächlich dann auch auszahlen. Vielen Dank, liebe Saskia, dass du uns diesen Input gegeben hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Transfer Talks. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Infos zu Saskia und ihrer Arbeit findet ihr in den Shownotes, also schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr euch generell für jugendgerechte Politik interessiert, dann findet ihr weitere News und Infos und auch Debatten auf jugendgerecht.de. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt diesen Podcast, denn es gibt noch weitere Folgen und viele andere Transfer-Talks zum Thema jugendgerechte Politik. Und wenn ihr mögt, dann gebt uns, wo immer ihr könnt, eine gute Bewertung und teilt die Folge mit euren FreundInnen, KollegInnen oder gerne auch auf Social Media. Die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, die diesen Podcast herausgibt, ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und wird gefördert im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Am Mikrofon war Katrin Rönicke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.